unser Problem ist natürlich, dass das Spiele sind, die ein Fan schwer verfolgen kann im Stadion, also vor allem Auswärtsfans. Ich selber gehöre der Fanszene von Union Berlin an beispielsweise. Wir haben jetzt 3 Montagsspiele in der Queue. Das eine war in Köln, da war ich dabei, habe 2 Tage Urlaub dran gesetzt. Das nächste ist in Ingolstadt. Das kann ich überhaupt nicht wahrnehmen. Und dann kommt noch das in Hamburg. Da geht das noch einigermaßen, weil es von der Entfernung her halbwegs machbar ist. Aber diese Spiele sind für Fans außerordentlich ungünstig und sie sind nur dazu da, um den Vereinen ein bisschen mehr Geld in die Taschen zu spülen und an die Bedürfnisse der Fans wird nicht gedacht.
Das hat dann wahrscheinlich was mit irgendwelchen Lizenzrechten wahrscheinlich zu tun, mit der Fernsehübertragung oder so, dass es dafür dann mehr Geld gibt, wenn man das am Montag ausstrahlt oder sowas. Lustigerweise bestreitet das ja der DFB immer. Habe ich auch letztens erst ein Interview dazu gelesen, wo ein Sprecher des DFB aussagt, dass über diese Montagsspiele tatsächlich nur 1% der ganzen Gelder, also der Werbegelder und Übertragungsgelder eingespielt werden. Wie finden Sie denn diese Begründung? Würden Sie sagen, dass es einfach Unsinn ist? Also für mich ist es halt sehr schwierig, das einzuschätzen, aber es kommt mir doch irgendwie sehr merkwürdig vor, diese Begründung.
Ja, das ist natürlich ein schöner Widerspruch. Aber es ist in der Tat so, dass die Vereine doch etwas mehr Geld bekommen, wenn sie ein Montagsspiel haben und deswegen auch dazu neigen, dann Ja zu sagen dazu, zu solchen Möglichkeiten, das, was ihnen eben Geld in die Kassen spült. Das hängt damit zusammen, dass die Vereine sich immer sehr weit hinauslehnen. Sie wollen den sportlichen Erfolg, sie investieren viel in Spieler und in das ganze Umfeld und weil sie aufsteigen wollen, eine höhere Liga oder die Liga halten wollen. Und sie wirtschaften immer am Rand ihrer Möglichkeiten. Und dann ist jeder Strohhalm willkommen, dass sich die finanzielle Lage mal ein bisschen verbessert oder erleichtert. Kurzfristig wirkt das auch, aber langfristig oder mittelfristig schon ist das natürlich Unsinn, weil ja alle anderen dann eben auch mal ein Montagsspiel bekommen und alle anderen auch eben mehr Fernsehgelder bekommen und die Konkurrenzsituation, wenn ich es mal so sagen will, die verändert sich dadurch ja nicht, zumindest im nationalen Maßstab nicht.
Was ich auch noch sehr häufig als Begründung für diese Montagsspiele gehört habe, war, also von den individuellen Vereinen, auch von dem Verein aus meiner Heimatstadt, vom FCC Carl Zeiss Jena, da hört man das auch sehr häufig, dass diese Montagsspiele doch den Amateurfußball schützen würden. Wenn ich mir dann so Vereine anschaue, wie hoch die, also gefühlt ist der Jugend- und Amateurbereich in diesen Vereinen dann immer das Erste, was gekürzt wird, wenn irgendwo Geld gespart wird. Und auf mich wirkt das schon ein bisschen wie Hohn, wenn die dann sagen, ja, wir schützen ja den Amateurfußball damit. Wie sehen Sie das denn, wenn Sie solche Begründungen hören, dass wir mit Montagsspielen den Amateurfußball schützen?
Zeigen Sie mir doch mal den Verein, mal von Bayern München abgesehen, das ist ein leuchtendes Beispiel sozusagen in die andere Richtung ist, aber zeigen Sie mir doch mal den Verein, der durch sowas reich geworden ist. Die Vereine werden nicht reich. Das Geld fließt in die Taschen von Spielern, die in der Spitze, also in der Weltspitze, horrende Summen verdienen, völlig abartig. Und fließt es zu großen Teilen auch in die Taschen der Berater dieser Spieler. Und bei den Vereinen bleibt im Grunde genommen doch nichts hängen. Was vielleicht auch gemeint ist, wenn ein Montagsspiel statt eines Sonntagsspieles stattfindet, der Amateurbereich spielt ja am Sonntag, aber dieses eine Spiel wird dann nicht den Amateurfußball retten.
Kommen wir mal von den Montagspartien oder von den Montagsspielen weg und gehen mal hin zu Kollektivstrafen. Das ist ja tatsächlich, oder beziehungsweise war, angeblich soll es ja jetzt abgeschafft sein, beziehungsweise ausgesetzt sein. Das war ja tatsächlich so im Stadion eine der beliebtesten Methoden, so um gegen Kriminalität im Stadion vorzugehen, obwohl diese Kollektivstrafen ja dann auch gegen Pyrotechnik, also gegen den Einsatz von Pyrotechnik irgendwie verhängt werden, wo man sich jetzt drüber streiten kann, ob das jetzt unbedingt ein derartig krimineller Akt ist, das zu tun. Wie sehen Sie denn diese Tendenz dahin, dass der DFB jetzt gesagt hat, wir setzen das aus, so? Glauben Sie ihm das oder glauben Sie einfach, dass das so eine gewisse Befriedigungstaktik ist, um den Fans zu sagen, so, ja, hier schaut doch mal, wir machen ja auch was, so, wir kommen euch ja auch ein bisschen entgegen.
Naja gut, ich nehme das schon als ein positives Zeichen, dass die Kollektivstrafen im Moment nicht gehandhabt werden, aber ich wehre mich dagegen, dass der Deutsche Fußballbund das nun als ein großes Beispiel seines Entgegenkommens und seines Umdenkens darstellt, wofür wir Fans bitteschön hoch dankbar sein müssen. Ich finde das absolut blamabel. Also Kollektivstrafen sind in der gesamten westlichen Welt, in unserem Wertesystem verpönt und geächtet und in, nicht nur in unserem westlichen Wertesystem, sondern in vielen anderen Ländern dieser Welt auch. In allen Ländern, die von Demokratie und Menschenrechten was halten. Im Fußball, da werden Kollektivstrafen ganz für ganz selbstverständlich angesehen. Stellen Sie sich mal den Aufschrei vor, wenn jetzt ein Unternehmer jemanden erwischt, ein, zwei Leute, die klauen Material im Unternehmen und sind Gewerkschaftsmitglieder. Und als Reaktion sagt der Unternehmer, also okay, alle Gewerkschaftsmitglieder werden von der nächsten Lohnerhöhungsrunde ausgenommen. Es wäre doch ein Aufschrei, der durchs ganze Land gehen würde. Mhm. Aber im Fußball machen 10 Leute was Verbotenes. Im nächsten Auswärtsspiel oder auch Heimspiel werden Tausende dafür bestraft, indem sie, obwohl sie bereits Karten für dieses Spiel besitzen, eventuell dieses Spiel nicht sehen dürfen. Mhm. Und das davon Abstand zu nehmen, das war doch längst überfällig. Und das ist eigentlich sehr blamabel aus meiner Sicht, dass der DFB es ja nicht mal abgeschafft hat, sondern nur ausgesetzt hat, mit der Hintertür es jederzeit wieder einführen zu können.
Was würden Sie denn sagen, so wie sehen denn so die Zukunftsprognosen da aus in diesem Konflikt zwischen Fanverbänden und DFB? Also auf mich wirkt es halt ganz häufig so, wie als wären diese Fronten ja wirklich so verhärtet, dass da eine Vermittlung fast gar nicht mehr möglich ist so richtig oder beziehungsweise sehr, sehr schwierig wirkt. Sind Sie da eher optimistisch oder eher pessimistisch, was die Zukunft angeht?
Also kurzfristig bin ich eher pessimistisch. Das haben sich Leute zusammengesetzt, die an Glaubwürdigkeit verloren haben, wahrscheinlich das gegenseitig von sich annehmen und die sozusagen verbrannt sind und eigentlich ist es doch absurd. Der Deutsche Fußballbund ist ja unser Verband, unser Dachverband. Und sollte doch unsere Interessen als Fans mit vertreten. Und wir Fans bilden ja auch einen gewissen Teil der Mitgliederbasis. Es sind ja fast alle Mitglieder in ihren Vereinen und damit auch mittelbar Mitglieder im Deutschen Fußballbund. Und der sollte doch die Rechte und die Interessen dieser Mitglieder auch vertreten. Aber das tut er nicht. Und es ist kaum im Moment Glaubwürdigkeit zu erzielen. Ich wüsste nicht den Weg, vielleicht über einen Schlichter oder Ähnliches, aber ich glaube, kurzfristig wird das ganz schwierig. Längerfristig führt natürlich kein Weg daran vorbei, dass man miteinander spricht, aber miteinander sprechen nützt alleine nichts. Das führt nur dann zu etwas, wenn wirklich die ehrliche Bereitschaft besteht, auch an sich zu arbeiten und auch etwas zu ändern. Wissen Sie, der Herr Grindel hat ja vor einem knappen Jahr proklamiert, dass es ein Umdenken im DFB geben würde. Und das hat sich aus unserer Sicht ja nicht als nachhaltig erwiesen, diese Aussage. Aber dieses Umdenken wäre dringend nötig. Die Frage, die sich heute stellt, ist, als was nehme ich denn die Fußballfans oder auch die, wenn ich es auch nur auf die Ultras beziehe, aber ich beziehe es mal auf alle aktiven Fußballfans, nehme ich sie als eine verlorene Gruppe war, die man nicht mehr erreicht und die man nur noch mit aller Macht bekämpfen kann? Oder nehme ich sie als eine Gruppe wahr, als sie eine Jugendkultur vertritt, die durchaus viele positive soziale Ansätze hat, wo natürlich auch Grenzüberschreitungen vorkommen, wie in jeder Jugendkultur, und mit der man arbeiten kann, mit der man sprechen kann, mit der man es machen kann, und auf die man positiven Einfluss nehmen kann, wo man die besonnenen Leute auch stärken kann. Und das wird viel zu wenig gemacht. Und diese Einsicht, die fehlt mir einfach beim DFB.